2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun erdulde Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand am Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Liebe Geschwister, wir haben in der Lesung, um ein bisschen den Kontext mitzukriegen, das erste Kapitel des 2. Timotheusbriefes gehört. Und ich denke, schon beim ersten Lesen kann man schnell mitkriegen, dass es darum geht, dass Timotheus sich nicht schämen soll. Wir wissen nicht die näheren Umstände, ob er vielleicht in der Gefahr war, irgendwie das Evangelium zu verleugnen. Aber Paulus hat zumindest viel Wert darauf gelegt, ihm deutlich zu machen, schäme dich nicht, fürchte dich nicht. Nimm dir ein Beispiel an Onesiphorus und anderen Leuten, die sich ebenfalls nicht für das Evangelium geschämt haben, für mich nicht geschämt haben, sondern eifere diesen Leuten nach. Timotheus war vielleicht, hat vielleicht dazu geneigt, von seiner Persönlichkeit her, aufgrund der Probleme, die es gab, eben sich etwas zurückzuziehen und im falschen Moment den Mund zu halten. Wir wissen natürlich, dass es Probleme von außen gab, dass er in Ephesus natürlich da Schwierigkeiten hatte. Und es gab auch noch Probleme von innen, Irrlehrer und so weiter sind aufgetreten. Also doppelte Mühe ausgerechnet für den jungen Pastor, der jetzt nicht mehr mit seinem Freund Paulus da zusammen unterwegs ist, sondern natürlich all diese Herausforderungen alleine bestehen muss. Und jetzt kommt Paulus hier im zweiten Kapitel fährt im Grunde mit dem Thema noch weiter fort, gibt ihm noch mehr Gründe, warum er sich nicht zu schämen hat und bringt auch noch weitere sehr konkrete Anweisungen dafür oder sehr konkrete Anwendungen. Ich denke, wenn wir den 2. Timotheusbrief lesen, dann ist für die meisten von uns jetzt eine Anwendung dieses Briefes nicht ganz so leicht. Erstens ist quasi kaum einer von uns ein Pastor, Ludwig ist der Pastor. Und auch kaum einer ist irgendwie Ältester oder groß im Verkündigungsdienst tätig. Die meisten von uns sind normale Mitglieder und dieser Brief richtet sich ausgerechnet an einen jungen Pastor. Dazu kommt, dass wir eigentlich nie wirklich Anfeindungen auszuhalten haben. Also wir haben keine größeren Probleme mit Verfolgungen bis jetzt. Und das ist natürlich auch der Kontext, in den dieser Brief geschrieben ist. Und es stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, inwiefern das überhaupt für uns so relevant ist, dieser Brief. Ich denke, klar, wenn wir in genau der Situation wären, in der Timotheus wäre, dann würde uns vieles noch schneller einleuchten, warum das praktisch ist, warum das hilfreich ist für uns. Aber ich denke, wir können trotzdem relativ schnell und einfach mitkriegen, dass dieser Text hier, obwohl er an einen jungen Pastor ist, der gerade in einer Verfolgungssituation ist, für uns alle doch viel praktische Anwendungen mit sich bringt. Denn ich denke, wir kennen diese Situationen auch im Kleinen, dass wir eben bei Gesprächen vielleicht die Neigung haben, uns zu schämen für das Evangelium, dass wir vielleicht lieber den Mund halten, wenn wir die Möglichkeit haben, irgendwo Zeugnis abzulegen für unseren Glauben, sei es im Zug, sei es bei einer Mitfahrgelegenheit, auf der Arbeit und so weiter. Also ich denke, uns allen ist die Gefahr der Menschenfurcht sehr bekannt. Und das ist natürlich ein Bereich, in dem wir hier viel lernen können und auch diese praktischen Anwendungen oder Hilfestellungen des Paulus gut gebrauchen können. Und dazu kommt natürlich, dass die Anwendungen auch allgemein, denke ich, gut sind, um, wie wir sehen werden, um allgemein die Prioritäten unseres Lebens immer wieder richtig zu stellen, damit wir für andere ein gutes Vorbild sein können. Das Thema des Vorbildes ist ganz wichtig im ersten Kapitel gewesen. Paulus nennt also zwei schlechte Vorbilder, die sich für ihn geschämt haben. Und Paulus sagt, sich für mich zu schämen, das heißt im Grunde genommen nichts anderes, als sich fürs Evangelium zu schämen, weil ich nun mal im Dienst des Evangeliums tätig bin. Und das sind diese Leute, die halt nichts mehr mit Paulus zu tun haben wollten. Und dann ist da das gute Beispiel, das Onesiphorus, dem es egal war, was die Leute über ihn gedacht haben, dem es egal war, dass er mit Paulus identifiziert wird. Er hat sich aufgemacht, den Paulus irgendwo in einem Kerkerloch zu finden, hat sich umgehorcht, hat gefragt, um Paulus helfen zu können. Also ein ganz tolles Beispiel. Ein Mann, der aufopferungsbereit war. Und Paulus beginnt dieses zweite Kapitel jetzt mit einem betonten Du. Er fängt gleich an, dass er eben jetzt zu Timotheus kommt. Okay, wir können lange über diese ganzen Vorbilder reden, aber jetzt geht es um dich. Du nun sei stark in der Gnade, sei aufopferungsbereit, was auch der Titel der Predigt ist. Aufopferungsbereit im Dienst, oder ich denke, jeder von uns kann das auf sich im Allgemeineren auch beziehen, aufopferungsbereit im Glauben, aufopferungsbereit im Christsein. Oder man könnte die Frage auch mit Vers 1 stellen, wie werde ich stark in der Gnade? Paulus fordert Timotheus auf, du nun werde stark in der Gnade. Jetzt geht es um dich. Wir haben jetzt von diesen Vorbildern gelernt, durch die schlechten Vorbilder uns abschrecken lassen, durch sein gutes Vorbild des Onesiphorus uns ermutigen lassen. Aber nun sei du stark in der Gnade. Und wir wollen uns in drei Punkten anschauen, wie genau wir darin wachsen können, wie wir also stark in der Gnade werden, um ja, in solchen Situationen, wo wir das Evangelium zu bezeugen haben, wo wir ausharren müssen eventuell, wo wir vielleicht uns einen schiefen Blick eines Mitschülers oder so auf uns lenken würden, dass wir darin stark sind und Gott die Ehre geben. Der erste Punkt, den Paulus hier anspricht, heißt, bedenke deine Berufung. Bedenke deine Berufung. Was meine ich damit? Paulus macht es eigentlich ganz konkret und relativ leicht für uns. Er benutzt hier drei Bilder, drei Berufe und bezieht die auf den Gläubigen. Er sagt als erstes gleicht der Timotheus einem Soldaten, als zweitens gleichen wir einem Athleten und als drittes gleichen wir einem Bauern. Und konkret heißt es also, oder konkret will Paulus jetzt, dass Timotheus diese Metaphern, diese Vergleiche bedenkt und dann eben auf sich bezieht. Und wir alle sollen das auch machen. Die Herausforderung ist für uns, dass wir als Christen jetzt verstehen, okay, was genau hat das mit uns zu tun. Das ist die erste Aufforderung hier, erdulde Widrigkeiten als ein guter Streiter oder leide mit als ein guter Streiter. Ich denke, ja, man kennt das, dass in der Welt häufig ein verzerrtes Bild über Soldaten vorherrscht. Es gibt diesen Slogan, dass Soldaten Mörder sind, um eben Soldaten und die Armee schlecht dastehen zu lassen. Aber ich denke, dass ja, dieser Slogan, dieser Spruch unangebracht ist, denn schon in einer weltlichen Armee ist es ja eigentlich so, dass ein Soldat nur im äußersten Fall zur Waffe greift und nur tötet, wenn es keinen anderen Weg geht. Zuerst einmal ist auch ein Soldat natürlich ein Diener des Staates, ein Diener für die Bevölkerung eines Landes. Und das Töten ist sozusagen nur das äußerste Mittel. Zuerst einmal ist auch ein Soldat von Arbeit und Leid geprägt und Paulus macht das hier auch deutlich. Er sagt nicht, als ein guter Streiter töte die ganzen Irrlehrer sozusagen, sondern als ein guter Streiter leide mit. Also der geistliche Soldat ist durch Leiden geprägt. Leide mit, sei ein guter Soldat, indem du dich dadurch auszeichnest, viel einstecken zu können, viel durchmachen zu können, selbst im Leiden noch ausharren zu können. Und man wird natürlich ein leidensbereiter Soldat, sagt Paulus, indem man bedenkt, wem man dient. Also ein Soldat, der wird eben von jemandem angeheuert, jemand bezahlt seinen Sold und dem dient der Soldat. Und natürlich kann es dann überhaupt nicht sein, dass ein Soldat seine Zeit verschwendet. Paulus sagt eben hier, dass er seine Zeit für seinen Lebensunterhalt vergeudet. Denn ja, wir wollen dem gefallen, sollen dem gefallen, der uns angeheuert hat sozusagen. Ein starkes Bild natürlich für einen Christ, ein starkes Bild nicht nur für einen jungen Pastor, sondern für jeden von euch, sich in die Rolle eines Soldaten hineinzuversetzen. Denn das Letzte, was ich jetzt machen kann, ist, dass ich Hände in die Taschen stecke und rumchille als Soldat und die ganze Zeit nichts anderes mache, als irgendwie über den Marktplatz zu schlendern und meine Zeit zu vergeuden. Und stattdessen ist natürlich meine Aufgabe, dass ich fit bleibe, dass ich als Soldat immer bereit bin, eingesetzt zu werden. Also als Soldat muss ich jetzt meine Zeit damit verbringen, Schilder zu polieren und meine Waffen zu schärfen, meine Trainingseinheiten durchzuführen, mich körperlich fit zu halten und immer bereit zu sein, immer da zu sein, dass ich gerufen werden kann. Das ist die Herausforderung. Und ich denke, jeder kann dieses Bild verstehen, selbst wenn wir noch nie als Soldaten gearbeitet haben und das wahrscheinlich auch nicht mehr machen werden. Das ist ja in jedem Beruf so. Wenn ich eingestellt werde, dann habe ich meine Arbeit gut zu verrichten, sodass ich dem gefalle, der eben mich eingestellt hat. Das ist in jedem Beruf das Gleiche. Und Paulus will damit nicht mehr sagen, okay, Christ, du bist ein Soldat, du darfst jetzt nicht mehr dich um deinen Lebensunterhalt kümmern. Also Paulus fordert Timotheus nicht auf, nicht mehr arbeiten zu gehen, jetzt zu hoffen, dass Gott Essen und Trinken sozusagen einfach aus dem Himmel für mich regnen lässt. Aber wir haben natürlich noch unsere ganz normalen Aufgaben. Für Timotheus war das eben sein Pastorenamt. Für andere Christen, die haben natürlich noch ihren Beruf, den sie nachgehen müssen. Paulus will aber, dass wir uns nicht darin verstricken. Er benutzt dieses Wort verstricken oder verfangen, ein Wort, das zum Beispiel auch benutzt wurde, um über Schafe zu reden, die sich jetzt mit ihrer Wolle im Gestrüpp irgendwo verfangen haben. Und ein Schaf kommt natürlich nicht mehr raus. Und das Letzte, was Paulus will, ist, dass wir eben so ein Christ wären, der so viel mit der Welt und mit den Hobbys und mit unseren anderen Sachen zu tun hat, außerhalb der Gemeinde, außerhalb des christlichen Lebens, dass wir uns völlig darin verstricken und festhängen und irgendwie nicht mehr rauskommt aus dieser Situation, dass wir mehr für uns leben oder für unsere Hobbys leben als für Gott. Das ist natürlich eine Riesengefahr für uns, dass wir in den Herausforderungen oder in diesen Verlockungen unserer Zeit, Verlockungen unserer Welt aufgehen können. Wir haben alle genug Möglichkeiten der Zerstreuung um uns herum. Wir brauchen nicht weiter als bis zur Fernbedienung greifen und könnten uns quasi schon in der Welt verstricken und unsere Berufung als Christ aus den Augen verlieren. Beim Sportler ist es im Grunde nicht viel anders. Wir kennen das Bild des Sportlers auch noch aus dem 1. Korintherbrief. Da sagt Paulus auch, die Sportler, die bemühen sich und rackern sich sonst wie ab, nur um eine weltliche Siegestrophäe zu bekommen, also irgend so einen Lorbeerkranz und so weiter, vielleicht noch einen Pokal. Aber wir Christen haben eigentlich viel noblere Ziele, denn wir streben nach dem Reich Gottes. Also bemühe dich darum, kämpfe eifrig und kämpfe regelgerecht. Das erwähnt er hier noch, dass ein Sportler nur dann gewinnen kann, wenn er nach den Regeln kämpft. In Timotheus' Fall hieße das, wenn du dich für das Evangelium schämst, wenn du den Glauben verleugnest, dann hast du Regelbruch begangen. Du kannst nicht Sportler sein und Regeln brechen, so wie du nicht Christ sein kannst und das Evangelium verleugnen kannst, dann bist du disqualifiziert. Das sind zwei Sachen, die passen einfach nicht zusammen. Sich für das Evangelium zu schämen, sich zu fürchten, sich nicht mit anderen Gläubigen identifizieren zu wollen, vielleicht für andere Gläubige, die irgendwie verlästert werden, einzusetzen und solche Dinge, das heißt Regelbruch und Disqualifikation. Und das dritte Bild ist der Bauer, der hier mit harter Arbeit oder durch harte Arbeit gekennzeichnet wird. Also nur ein Bauer, der sich abmüht, der kann dann auch als erstes von seiner großen Ernte etwas genießen. Also wer ein fauler Bauer ist, der hat eben Dornen und Disteln auf dem Feld und Unkraut und wird nichts ernten, nichts bekommen. Und auch das ist natürlich relativ leicht auf einen Gläubigen zu beziehen. Also wir müssen geistlich fit sein, geistlich arbeiten, wenn wir geistliche Frucht ernten wollen. Ich glaube, dass diese Bilder, deswegen habe ich die jetzt auch relativ schnell abbehandelt, dass diese Bilder an sich relativ klar sind. Das Schwierige ist hier nicht, diese Bilder zu verstehen. Der eigentliche Kern, die eigentliche Herausforderung kommt in Vers 7. In Vers 7 sagt Paulus, bedenke, was ich dir sage. Durchdenke diese Bilder. Verstehe die Bilder. Ein Kommentator hat es ganz gut gesagt, dass es hier nicht darum geht, einfach nur diese Bilder oder diese Vergleiche zu verstehen, sondern es geht darum, also Paulus will von Timotheus, dass er sie eben konkret in seiner Situation bedenkt. Also es ist natürlich relativ leicht zu verstehen, das versteht jeder von uns, selbst ein Kind, was hat Christsein mit einem Soldaten zu tun? Wie sind ein Sportler und ein Christ vergleichbar? Was haben ein Bauer und ein Christ gemeinsam? Jeder versteht diese Metaphern. Ja, wir müssen uns bemühen, wir dürfen nicht faul sein. Das ist nicht das Problem. Das ist nicht die wahre Kunst, das zu verstehen. Die viel größere Herausforderung, die eigentliche Arbeit ist eben, diese Berufung zu bedenken. Also wo genau stehe ich als Soldat in der Gefahr, mich in meinem Lebensunterhalt da zu verstricken? Das ist die eigentliche Kunst, zu verstehen, wo genau die Probleme für uns liegen, für Timotheus. Bedenke nicht einfach nur, Christsein hat was mit Soldatsein zu tun. Ja, das ist noch nicht, das hilft uns noch nicht. Die eigentliche Arbeit besteht darin, dass wir konkret unsere Situation analysieren, ja, dass wir uns wirklich Zeit nehmen im Gebet durch weiteres Bibellesen, um zu verstehen, okay, wo sind eigentlich bei mir die Gefahren? Es geht auch nicht nur um ein generelles Verbot von Hobbys, wie gesagt, oder von Karriere oder von Arbeit. Das hat alles seine Berechtigung, das ist überhaupt nicht das Problem. Es geht eben um diese Dinge, mit denen man sich verstricken kann, wo man sich eventuell verfängt, wie so ein Schaf im Gestrüpp. Und diese Gefahr, die sehen wir am besten bei uns selbst. Vielleicht hilft uns manchmal auch ein Gläubiger, ein Christ noch, der sehr aufmerksam ist und sieht, okay, hier, ich sehe bei dir die Gefahr, du hast jetzt in letzter Zeit echt viel Zeit damit verbracht, du warst gar nicht mehr in der Gemeinde, du hast dich nie blicken lassen beim Gebetskreis oder was weiß ich nicht so. Das sind natürlich auch die Gläubigen ganz wichtig, aber wir selber sind aufgefordert, hier wirklich konkret nachzudenken. Ich kann diesen Punkt natürlich wirklich überhaupt nicht genug betonen. Denn es reicht nicht, wenn wir einfach abnicken, ah okay, ja, Soldat sein, das ist Christ sein. Oder Christ sein, das ist Sportler sein. Und ich bemühe mich jetzt mit solchen allgemeinen Floskeln, mit solchen allgemeinen Motivationsreden, kommt keiner von uns weit. Mit solchen allgemeinen Motivationsreden ist Timotheus noch nicht geholfen. Da kann dir auch kein Pastor und kein Prediger helfen, denn ein Pastor und Prediger kann keine Allgemeinregeln aufstellen und sagen, geh nicht mehr ins Kino, weil jeder von uns hat eine ganz andere Situation oder jeder von uns hat einen ganz anderen Umgang mit den Medien, mit der Familie, mit unserer Freizeit, mit unseren Hobbys. Jeder steckt in einer anderen Situation und es ist wirklich unmöglich, dass jetzt hier der Pastor oder der Prediger sagt, hier ist eine Regel, die müsst ihr alle umsetzen und dann werdet ihr euch nicht mehr verstricken und so. Weil jeder sich halt von uns in anderen Gefahren, in anderen Bereichen verstrickt und festhängt. Wichtiger ist eben, was Paulus hier macht, dass er Prinzipien gibt und sagt, wende diese auf dich an, verstehe, was das mit dir zu tun hat. Und das ist echt schwere Arbeit. Schwere Arbeit, sich zu analysieren und ja, vielleicht fallen uns relativ schnell Punkte ein, wo wir merken, ja, stehe ich in der Gefahr, mich zu verstricken. Vielleicht ist die noch schwerere Arbeit, dann auch so ehrlich zu sein und zu sagen, ich mache hier einen Cut, ich muss hier aufhören, ich muss hier etwas in meinem Leben verändern. Das ist vielleicht dann noch wirklich die eigentliche Arbeit, aber auf jeden Fall ist es sehr schwer. Und Paulus weiß, dass wir das gar nicht selber können. Er sagt deswegen auch, bedenke diese Berufung und der Herr gebe dir Verständnis in allem. So übersetzt es hier die Schlachter-Übersetzung. Ich finde die Elberfelder-Übersetzung noch etwas gelungener. Da heißt es, der Herr wird dir Verständnis geben. Ich denke, das wird dem Griechischen eigentlich gerechter, dass da eine wirkliche Gewissheit drin ist. Nicht nur ein guter Wunsch, der Herr gebe dir Verständnis, dass du jetzt eben dein Leben analysieren kannst und die Schwachstellen bei dir erkennst, sondern Er sagt, der Herr wird dir Verständnis geben. Und das klingt so ein bisschen für mich wie zum Beispiel Philipper 2, wo es heißt, wirkt euer Heil oder verwirklicht euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen schafft. Also die Aufforderung kommt daher, dass wir die Gewissheit haben, dass Gott uns tatsächlich hilft, dass er das in uns wirkt. Und Jakobus schreibt auch, dass wir Gott um Weisheit bitten dürfen und er gibt uns allen gern, um in diesen Situationen festzubleiben. Also wie gesagt, es reicht hier einfach nicht, dass wir ein therapeutisches 5-Punkte-Programm bekommen. Das will Paulus uns nicht geben, das kann er uns nicht geben, das würde uns auch nicht helfen. Wer weiß, wie so ein 5-Punkte-Programm für Timotheus aussehen würde und 2000 Jahre später erkennen wir nichts mehr davon wieder. Aber wir haben ja diese Prinzipien und die können wir wirklich gut auf uns anwenden. Und wir haben die Hilfe Christi, der in uns wirkt, der uns Verständnis gibt, denn er will natürlich noch viel lieber als wir selbst, dass wir so wandeln, wie es ihm gefällt, dass wir uns für ihn nicht schämen oder uns fürchten. Ja, das ist dieser erste Punkt, die Selbsterkenntnis, könnte man sagen. Und im zweiten setzt jetzt hier Paulus noch einmal nach mit der Christuserkenntnis. Oder man könnte sagen, bedenke eben Christus, bedenke deinen Weg mit ihm. Das ist der zweite Punkt. Hier sind zwei Aufforderungen direkt Seite an Seite, Rücken an Rücken. In Vers 7 heißt es, bedenke, was ich dir sage, bedenke diese Bilder und diese Vergleiche mit dem Beruf. Und dann in Vers 8 kommt gleich eine zweite Ermahnung, halte Jesus Christus im Gedächtnis. Also beides gehört zusammen, wir müssen uns selbst verstehen, unsere Berufung verstehen, die wir haben. Aber natürlich Christus selbst zu verstehen, ist wieder hier eine ganz besondere Herausforderung für uns, eine weitere Hilfe. Er fordert dann hier, oder er schreibt hier gar nicht mehr, er sagt eigentlich nur in Vers 8, halt Jesus Christus im Gedächtnis und dann beschreibt er noch kurz, wer Christus ist, eben der Sohn Davids, und dann geht er eigentlich im Thema schon weiter. Also man hätte sich fast hier noch gern mehr Details gewünscht. Okay, wie muss ich Jesus Christus im Blick halten? Wie kann ich ihn im Blick behalten, dass ich wirklich fest bin, dass ich vielleicht einen Mut habe, wie diese großen Evangelisten und Missionare, von denen ich in den Biografien gelesen habe. Wie kriege ich diese Stärke hier? Paulus schreibt jetzt gar nicht so viele Details, aber es ist beinahe so, als würde er sagen, lies die Evangelien, denke viel über Christus nach und dann ergibt sich quasi schon ganz von selbst, dass du hier erbaut und ermutigt wirst, denn das ist ein ganzer Ozean an Ermutigung, wenn du mal bedenkst, was Christus alles durchgemacht hat. Er wird hier nur erwähnt oder beschrieben als eben der Davids Sohn ist und der auferstanden ist. Das sind so Hinweise auf die Treue Gottes, dass also diese alten Verheißungen erfüllt sind. Die Treue Gottes ermutigt uns natürlich, es ist ein Hinweis auf den Sieg Gottes, dass Christus jetzt eben als der Davids Sohn natürlich der wahre König ist. Und warum fürchte ich Menschen, wenn ich einen König habe, der über Himmel und Erde thront? Also das sind ja nur relativ kleine, kurze Ermutigungen, die sozusagen implizit darin stecken, wie Jesus hier charakterisiert wird, als der Auferstandene, der herrscht und als der Davids Sohn, der König ist. Und dann kommt natürlich noch eine weitere Ermutigung ganz am Ende dieses Abschnittes mit, dass Paulus sagt, wir haben ein festes oder ein zuverlässiges Wort, nämlich, dass wir den Weg teilen mit ihm. Wer mit Jesus leidet, der wird auch mit ihm verherrlicht. Also bedenke den Weg Jesu und stell dich darauf ein, dass du den gleichen Weg gehen sollst wie er. Und das wird dich ermutigen. Was ist der Weg, den Jesus gegangen ist? Er hat erst gelitten und wurde dann verherrlicht. Er ist erst gestorben und hat dann wiedergelebt. Also wer mit Jesus leidet, wer mit ihm, der wird mit ihm verherrlicht, wer mit ihm stirbt, der wird mit ihm leben. Die Ausleger sind sich ja nicht ganz so einig. Einige sagen, dieses mit ihm sterben, das ist das gleiche wie in Römer 6, dass wir eben in der Taufe mit ihm gestorben sind und jetzt durch den Glauben mit ihm leben. Ich denke, es bezieht sich hier eher auf das Martyrium. Also vom Kontext geht es ja darum, dass man leidensbereit ist, dass man standhaft ist im Ausharren. Und Paulus geht eben so weit, dass er sagt, wer bereit ist, mit Jesus zu sterben, wer wirklich sein Kreuz auf sich nimmt wie Jesus selbst, der wird auch mit ihm leben. Das heißt natürlich nicht, dass wir das ewige Leben uns verdienen, indem wir leiden, weil dann hätten wir vielleicht schlechte Karten, nur weil wir keine wirkliche Verfolgung erfahren. Denn der Punkt ist natürlich nur, dass Paulus erstens davon ausgeht, das schreibt er später im Brief auch, dass jeder, der gottgefällig leben will, Verfolgung erleiden muss. Und in der Zeit war eben dann wirklich auch die Kreuzigung oder der Tod, das Gefängnis, übliche Probleme für die Gläubigen. Und er sagt halt, nur wer wirklich bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen und diesen Weg mit Jesus zu teilen, der wird mit ihm leben. Wer mit ihm stirbt, der wird mit leben. Nur wer ausharrt, wird mit herrschen. Wer verleugnet und wer untreu ist, der wird verleugnet werden. Auch hier gibt es, das möchte ich noch einmal kurz erwähnen, auch hier gibt es einige Unterschiede in der Auslegung. Der letzte Teil ist nicht ganz so leicht. Manche Ausleger sagen, und ich denke, ihr kennt diese Auslegung alle, manche Ausleger sagen, wer verleugnet, wird verleugnet werden. Das ist sozusagen sowas wie Judas. Also Judas ist so ein Fall, er hat verleugnet und er wird verleugnet werden. Das ist sozusagen das wirklich Schlimme, die wirkliche Abwendung von Gott. Und dann untreu sein, diese nächste Zeile, das ist sozusagen noch nicht das Gleiche wie verleugnen, das ist eine schwächere Sünde. Das ist nur Gläubige, die mal in Sünde fallen. Die werden dann aber nicht verleugnet, sondern denen bleibt Gott gegenüber treu. Also so lesen wir das häufig. Die einen verleugnen und werden wirklich verleugnet, die anderen sind nur untreu und denen bleibt Gott treu. In dem Sinne haben wir diesen Vers vielleicht auch alle schon auf uns bezogen, dass wir sagen, ja, wenn wir in Sünde fallen, Gott ist trotzdem treu. Ich will an dem Inhalt gar nichts aussetzen, das ist theologisch korrekt. Ja, wenn wir in Sünde fallen, Gott bleibt uns treu. Er wird uns nicht einfach wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Also ich will euch nicht die Ermutigung nehmen, aber ich denke, dass die Untreuen und die Verleugner hier im Grunde die gleiche Gruppe sind. Also wer verleugnet, wird verleugnet werden. Und wer untreu ist, der wird auch irgendwann verleugnet werden. Aber der Punkt, den Paulus eben machen will, ist, nur weil jemand vom Glauben abfällt, nimmt das nichts von der Treue weg. Also beides sind schlimme Sünden. Es ist nicht das eine, was wirklich schlimm ist, und dann werden diese Leute von Gott verleugnet und die anderen sind nicht ganz so problematisch und denen bleibt Gott treu. Ich denke, dass diese Untreue hier auch nichts anderes ist als das Verleugnen. Aber der Trost besteht eben für uns darin, dass, wenn einige Christen auch untreu sind, wenn Timotheus um sich herum Leute vom Glauben abfallen sieht, dann soll er sich nicht sozusagen, soll er nicht anzweifeln, dass Gott gnädig ist. Dann soll er darüber nicht ins Zweifeln kommen, ob Gott treu ist. Aber Paulus schreibt das mal so in Römer 3, da sagt er, da geht es um die Juden und da geht es eben darum, dass die Juden das Zeichen der Beschneidung empfangen haben. Und die Beschneidung besagt oder erklärt den Juden, wenn du beschnitten bist, dann bist du Teil des Volkes Gottes und Gott will dein Gott sein. Und dann sind natürlich übelst viele Juden im Unglauben gestorben, sind nie zum Glauben gekommen, haben es auch nicht ins gelobte Land geschafft. Und die Frage ist, wenn Gott jetzt den Juden diese Verheißung gegeben hat in der Beschneidung, aber dann sind die trotzdem ungläubig gestorben. Was sagt es dann über diese Verheißung aus? Ist Gott dann untreu? Das ist genau diese Frage, die Paulus in Römer 3 einmal anspricht. Und dann sagt er in Römer 3, Vers 3, was denn, wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Auf keinen Fall. Also ich denke, das ist ein Parallelvers, der uns hier das erklären kann, wie es im 2. Timotheus auch gemeint ist. Wenn die Leute abfallen, wenn wir auch einen großen Abfall in der Christenheit sehen und Leute tatsächlich untreu werden und Gott verleugnen, dann ist Gott trotzdem treu. Und dann bleiben seine Verheißungen für uns trotzdem bestehen. Dann können wir uns trotzdem noch voll und ganz auf sein Evangelium verlassen, selbst wenn der Abfall hier in unserem Land groß ist. Wenn der Abfall, den Timotheus in seiner Gemeinde vielleicht mit ansehen muss, groß ist. Gott ist treu. Selbst dann, wenn Menschen, die den Glauben bekannt haben und scheinbar gläubig waren, sich abwenden von ihm. Gott ist treu und wird auf jeden Fall die Auserwählten retten. Und das ist dann der dritte Punkt, dass wir die Kraft des Wortes bedenken sollen. Also erstens wurden wir aufgefordert, unsere Berufung zu bedenken, wo wir herausgefordert werden, uns wirklich hinzusetzen und einmal zu analysieren. wo bei uns die Gefahren sind. Zweitens dürfen wir Christus bedenken und dass wir wirklich diesen Weg mit ihm gehen sollen, wie er durchleiden zur Herrlichkeit. Und drittens sagt Paulus, bedenke die Kraft des Wortes Gottes. Also Paulus hier auch ein geniales Vorbild. Ich denke, die Apostelgeschichte liest sich wie ein spannender Roman, weil Paulus im Grunde ja eigentlich scheinbar nur von einem Problem in das nächste hineinstolpert. Von einer Gefangenschaft kommt er ins nächste. Hier wird er gesteinigt, dort erleidet er Schiffbruch und er macht das alles durch und er ist zu allem bereit, damit er das Evangelium bringt. Gerade in dieser Stadt, wo er gesteinigt wird, dann steht er danach auf und geht in diese Stadt rein. Also völlig, widersprüchlich scheinbar. Warum gehst du gerade in diese Stadt rein, wo die Bewohner dich gesteinigt haben, aber Paulus geht dahin, er will predigen, er will durchhalten. Er freut sich darüber, dass er ins Gefängnis kommt, weil dann hören endlich die Leute im Gefängnis auch mal das Evangelium. Er ist so motiviert für das Wort Gottes. Und er nimmt diese Motivation daher, dass Gott auf jeden Fall die Auserwählten retten wird. Das ist so eine ähnliche doppelte Wahrheit, wie wir es im ersten Punkt schon gehört haben. Weil Christus uns Verständnis gibt, können wir uns wirklich hinsetzen und nachdenken und werden auch in unserem Leben da diese Dinge aufdecken, die uns vielleicht abhalten, fleißige Bauern zu sein und so weiter. Und hier ist es so ähnlich. Weil Gott die Auserwählten rettet, können wir missionieren. Ich denke, ihr alle kennt dieses Argument, also wenn man mit irgendwem eine Diskussion darüber hat, ob Christus Menschen auserwählt hat oder ob Gott vor Grundlegung der Welt Menschen auserwählt hat zum Heil, dann ist eins der ersten Argumente oder Gegenargumente, das man hört, ja, dann brauche ich ja gar nicht mehr missionieren. Also wenn Gott schon auserwählt hat, wer zum Glauben kommt, warum muss ich dann überhaupt noch hingehen und die frohe Botschaft von Jesus Christus berichten? Die wären ja eh gläubig. Also Gott kann die Auserwählten ja einfach retten. Also ein klassisches Argument, das wir alle gehört haben, und diesen Vers euch einzuprägen, das wird euch auf jeden Fall in solchen Gesprächen helfen, weil Paulus den Spieß umdreht. Er sagt, ich mache das alles durch, um der Auserwählten willen. Ich bin gerade bereit, das alles auf mich zu nehmen, damit ich auch um der Auserwählten willen ihnen das Wort sagen kann. Das ist für ihn die Ermutigung, das ist für ihn die Motivation. Er weiß genau, dass natürlich Hunderte und Tausende Menschen das Evangelium ablehnen. Und er geht wegen diesen Menschen, die den Glauben ablehnen, ständig von einem Problem, von einem Schlamassel in den nächsten. Aber er gibt nicht auf. Warum? Weil er weiß, dass wenn er das Wort weiter treu verkündigt, Gott dadurch auf jeden Fall einige retten wird. Und zwar sein Volk, seine Kinder, seine Auserwählten. Er verkündigt nicht einfach wie ins Blaue hinein, ja, mal gucken, was passiert, sondern er hat eine starke Motivation, er hat eine starke Gewissheit. Und das ist natürlich für Timotheus auch ganz wichtig und für uns ganz wichtig. Timotheus soll sich nicht für das Evangelium schämen. Und Timotheus soll aufopferungsbereit sein und er soll bereit sein zu leiden aufgrund dieser Irrlehrer in seiner eigenen Gemeinde und aufgrund der Probleme, die er in der Stadt Ephesus hat. Er soll das alles in Kauf nehmen, weil dadurch, dass er ihnen das Evangelium verkündigt, wird Gott auf jeden Fall sein Ziel erreichen. Das ist die Motivation für ihn. Das ist auch eine große Motivation und ein großer Trost für uns. Ich meine, jeder, der relativ regelmäßig irgendwie Gespräche über den Glauben hat, der kennt das, dass wir irgendwie, ja, man erwartet eigentlich gar nicht mehr viel. Man erzählt den Leuten das Evangelium, man sagt wirklich, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für die Sünden gestorben ist, der Welt, damit all die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Man berichtet ihnen von Gott und innerlich haben wir vielleicht schon abgeschalten. Innerlich haben wir gar keine richtige Motivation, weil wir wissen, die meisten Leute, die wird es kaum mehr interessieren. Am Abend wissen die wahrscheinlich gar nicht mehr, dass wir dieses Gespräch gehabt haben. Und die Verlockungen der Welt sind so stark, dass man überhaupt, ja, dass wir davon ausgehen, dass keiner wirklich tiefe Fragen über den Glauben stellt, weil wir können unsere Lebenskrisen und unsere Identitätskrisen einfach mit noch mehr Netflix und Amazon überkleistern. Also die Welt betäubt sich so sehr mit dem Luxus um uns herum, dass wir, zumindest geht es mir häufig so, dass wir irgendwie geringe Erwartungen haben und nicht denken, ja, die Leute, die gehen durch so große Probleme, die werden sich freuen, dass mal endlich einer ihnen eine gute Botschaft verkündigt. Und ich denke, das ist wahrscheinlich eine falsche Herangehensweise, sondern wir sollen einfach in der Gewissheit verkündigen, dass das Wort Gottes nicht leer zu ihm zurückkommt. Und auch wenn ein Gespräch ganz unscheinbar wirkt und eine Person im Grunde schon so halb geistesabwesend wirkt, man merkt das immer bei Mitfahrgelegenheiten, geht mir das am öftesten so, da wird man halt gefragt, was man macht, was man studiert hat und so weiter und so fort. Und in meinem Fall ist das relativ leicht, dann ist man halt immer gleich beim Glauben. Und es schließt sich dann so ein kurzes Gespräch wenigstens an. Ja, aber man merkt dann schon, es gibt so die üblichen Fragen, ja, ich bin eher so ein vernunftbegabter Mensch, ich bin nicht so ein Glaubensmensch, dann beantwortest du diese drei Vorwürfe, diese drei Kritikpunkte, bringst das Evangelium mit rein und danach redet man über das Wetter und über den Rest der Fahrt und man hat so die Befürchtung, dass nichts passiert ist, dass nichts von dem Wort, was jetzt ausgestreut wurde von diesem Samen, wirklich irgendwie auf guten Boden gefallen ist. Für Paulus, ich denke, Paulus hatte gleiche Anfechtungen vielleicht zum Teil, aber er hatte zumindest verstanden, dass die Auserwählungslehre der Evangelisation und der Mission in keiner Weise hinderlich ist, sondern im Gegenteil, es ist ihr Motor. Es treibt ihn an. Es treibt ihn an zu wissen, dass durch seinen Dienst, egal ob er im Gefängnis sitzt oder ob er reich ist, egal ob er vom Kaiser spricht oder vor einer einfachen Purpurhändlerin am Brunnen, egal vor wem er spricht, das Evangelium wird tun, wozu Gott es gesandt hat. Und das ist für uns eine Erleichterung. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Herzen der Menschen neu zu gestalten, umzudrehen. Das können wir eh nicht. Aber Gott wird mit dem Wort machen, wozu er es gesandt hat. Luther hat es ganz toll gesagt, über die Kraft des Wortes sagt er, summa summarum, predigen will ich's, sagen will ich's, schreiben will ich's, aber zwingen und dringen mit der Gewalt will ich niemanden, denn der Glaube will willig und ungenötigt angezogen werden. Nehmt ein Beispiel an mir, ich bin dem Ablass und allen Papisten entgegen gewesen, aber mit keiner Gewalt. Ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben, sonst habe ich nichts getan. Das Wort hat, wenn ich geschlafen habe, wenn ich Wittenberger Bier mit Philipp und Amtsdorf getrunken habe, so viel getan, dass das Papsttum so schwach geworden ist, wie noch kein Fürst ihm und Kaiser geschadet hat. Ich habe es nicht getan, das Wort hat alles gehandelt und ausgerichtet. Also ein ganz tolles Zitat, natürlich wieder mit der schönen Brise des Humors Luthers. Er saß nur da und hat Bier getrunken und eben seine Schriften haben sich verbreitet und er hat allein durch die Predigt dem Papsttum mehr Schaden zugefügt als alle Kaiser vorher. Das ist eine tolle Ermutigung, ein tolles Wort. Wir wollen dann nach der Predigt auch gleich eine feste Burg singen und da bekennen wir am Ende das Wort, sie sollen lassen starren und keinen Dank dazu haben, also keinen Gedanken dazu haben, keinen Gegenwillen anwenden. Das Wort soll einfach stehen bleiben und es wird stehen bleiben, ob es ihm gefällt oder nicht. Ich sagte schon, dass Paulus möglicherweise ähnliche Anfechtungen hatte, deswegen sollten wir jetzt nicht entmutigt sein. Denn auch einem Apostel Paulus ging es vielleicht manchmal wie uns, dass er schon gar nicht mehr die Hoffnung hatte, dass groß was passiert. Als Paulus nach Korinth kommt, wie immer, als erstes geht er in die Synagoge oder predigt und es kommen sofort Probleme. Da kann man ja schon drauf warten. Paulus hat mal wieder Probleme, es gibt mal wieder Stunk, die Juden machen seiner Verkündigung Ärger, fangen vielleicht an, ihn zu verlästern und möglicherweise wollte er schon wieder in die nächste Stadt weiterziehen, aber in der Nacht erscheint Gott ihm in einer Vision. In Korinth, er ist gerade mal gelandet, hat gerade angefangen, die erste schlechte Erfahrung gemacht und Gott erscheint Paulus selbst in einer Vision und er sagt zu ihm in Apostelgeschichte 18, Vers 9, fürchte dich nicht, sondern rede. Und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Also hier geht es nicht um die Juden,
Also Gott sagt nicht, ich habe viele Juden in der Stadt, sondern er sagt im Grunde genommen, verkündige das Evangelium, es wird fruchtbar sein, niemand wird sich deiner Verkündigung in den Weg stellen, du musst hierbleiben und predigen, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ich habe viele Auserwählte hier in dieser Stadt, die gerettet werden sollen durch deinen Dienst. Also schweige nicht, zieh dich nicht zurück. Vielleicht stand Paulus eben in der Gefahr, das zu tun, und Gott schreitet ein und ermutigt ihn. Und wer weiß, was für ein großes Volk Gott in dieser Stadt hat, in Osnabrück. Ja, die Auserwählungslehre ist wirklich immer wieder Grund und Motor und Motivation für uns, das Evangelium zu verkündigen, weil es gibt keinen einzigen Auserwählten, den Gott nicht durch sein Wort retten wird. Keiner wird zurückbleiben. Eher wird die ganze Weltgeschichte weiter hinausgezögert und verschoben, als dass einer von dem Volk Gottes zurückbleiben würde. Und dafür lohnt es sich zu predigen, zu missionieren, zu bekennen, furchtlos zu sein. Liebe Geschwister, die wenigsten stehen im Verkündigungsdienst von uns. Die wenigsten sind Pastoren, im Grunde keiner. Und dennoch haben wir hier, denke ich, Lektionen, die uns helfen, unser Leben zu leben, wirklich in den Dienst des Wortes stellen zu können. Lektionen, die uns helfen, uns nicht zu schämen. Lektionen, die uns helfen, mutig zu sein beim nächsten Familientreffen für das Wort. Lektionen, die uns helfen, das Gespräch mit unseren Geschwistern wieder zu suchen und aufzunehmen über das Wort Gottes. Lektionen, die uns helfen, vor ungläubigen Nachbarn oder Arbeitskollegen wieder Zeugnis abzulegen von der Hoffnung, die in uns ist. Wie finden wir Lektionen, die uns helfen, wie ein Sportler, der alles gibt, zu leben, wie ein Soldat, der kampfbereit ist, aufopferungsbereit, und wie ein Bauer, der Tag und Nacht auf dem Feld verbringt für die große Ernte. Vor allem für die jungen Männer und die jungen Männer unter uns ist hier noch eine große Hilfe und Anwendung vorhanden, denn Paulus sagt in Vers 2, dass Timotheus das Wort und die Lehre, die er von Paulus empfangen hat, an treue Menschen weitergeben soll. Damit sind natürlich alle in der Gemeinde gemeint, gibt es treuen Männern und Frauen in der Gemeinde weiter. Ich denke aber im Besonderen sind es wiederum eben Leute, die dann zu Lehrern werden. Vertraue das Wort treuen Menschen an, sagt er, die dann wiederum in der Lage sind, das Wort Gottes weiterzugeben. Und wenn wir solche treuen Männer, solche treuen Menschen werden wollen, denen das Wort Gottes anvertraut wird, sodass sie dann in die Position, in das Amt kommen, wo sie lehren sollen, wo sie weitergeben, dann müssen wir diese Lektion verstehen. Ich denke, das kann für alle unter uns noch eine Ermutigung sein, dass wir eben dazu in der Lage sind, das Wort weiterzugeben. Und für die jungen Männer natürlich noch einmal hier diese Anwendung, dass wir diese Lektion verinnerlichen, damit wir vielleicht selbst mit dem Amt betraut werden, zu predigen und das Wort weiterzugeben. Amen.